Es ist extrem wichtig, für sich selber eine Richtung zu haben und auf diese Richtung zuzuarbeiten. Wenn ich keine Richtung habe, kann ich auch keine Mitarbeiter mitnehmen auf eine Reise. Wenn das so ins Leere läuft, funktioniert es nicht. Also deswegen, das ist ganz wichtig. Wir nennen das Nordstern. Wir haben unseren Nordstern 2030 definiert.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Wer über Vertrauen in einer digitalen Welt spricht, kommt an Unternehmen wie Giesecke und De Vrient kaum vorbei. Seit über 170 Jahren arbeitet das Unternehmen an etwas, das viele als selbstverständlich betrachten. Die Sicherheit von Geld, Identitäten und sensiblen Daten. Was einst mit Banknoten begann, ist heute ein globales Geschäft an der Schnittstelle von physischer und digitaler Infrastruktur. Giesecke und De Vrient entwickeln Lösungen für Payment, Konnektivität und digitale Identität und ist damit Teil zentraler Systeme, auf denen unsere Gesellschaft funktioniert. Oft unsichtbar, aber hochrelevant. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers, dem Podcast über Führung, Transformation und Unternehmertum in bewegten Zeiten. Heute sprechen wir aber nicht nur über Technologien und Systeme, sondern vor allem über eine grundlegende Frage unserer Zeit. Wem vertrauen wir eigentlich noch? Wie verändert sich Geld, wenn es digital und programmierbar wird? Wem gehört unsere Identität im Netz? Und welche Rollen spielen Unternehmen, die die Infrastruktur dahinter bauen, aber selten im Rampenlicht stehen? Unser heutiger Gast bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld. Gabriel von Mützke-Kolande verantwortet als Group Chief Digital Officer bei Giesecke und De Vrient zentrale Themen rund um strategische Weiterentwicklung und digitale Transformation und erlebt aus erster Hand, wie sich Macht, Verantwortung und Kontrolle in digitalen Systemen verschieben. Lieber Gabriel, herzlich willkommen bei Suits & Sneakers.
Lieber Harald, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr und wir gehen gleich ins Eingemachte. Gabriel, Giesecke und De Vrient ist für viele ein eher unsichtbarer Player. Mir vor allem noch bekannt so als erstes Unternehmen, eigentlich, was Banknoten ja auch in Deutschland gedruckt hat. Kannst du da noch mal ein bisschen sagen, warum das Unternehmen Teil eigentlich von etwas sehr Grundlegendem ist, also unserem Vertrauen eigentlich in Geld, aber auch in Identität und Systeme?
Ja, ich möchte mal damit anfangen, was ist eigentlich unsere Mission? Warum sind wir eigentlich da? Und wir haben einen ganz schönen Slogan, der uns ausschreibt. Und das heißt, dass wir das Leben von Milliarden von Menschen sicherer machen. Ja, das ist unser Auftrag, den wir haben. Das ist unser Versprechen, den wir unseren Kunden geben. Und das ist aber gleichzeitig auch ein Anspruch, den wir an uns selber stellen, wenn es eben um Thema Vertrauen, Sicherheit und Qualität geht. Und jetzt könnte man fragen, Milliarden von Menschen, das ist vielleicht ganz schön viele. Wenn ich G&D vorstellen darf zu anderen Anlässen, dann sage ich immer, ich wette, dass jeder in diesem Raum, in diesem Moment, entweder heute schon Kontakt mit unseren Produkten hatte oder sogar in diesem Moment ein Produkt von uns in der Hosentasche hat oder ums Handgelenk hat. Und das Ergebnis ist meistens, dass ich recht habe, dass wenn ich dann so durch unser Portfolio durchgehe, dass ich dann doch viel Nicken im Publikum sehe und sage, stimmt, kannten wir vielleicht noch nicht. Viele kennen uns mittlerweile zum Glück auch, aber die Produkte nicht alle. Und wenn man dann aufklärt, dann erkennt man doch den ein oder anderen Aha-Effekt.
Mhm. Vielleicht kannst du zu den Produkten noch ein bisschen was sagen. Ihr seid ja heute in Digitalthemen wie digitale Währung, eSIM, Identität, aber auch Sicherheit. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen und vielleicht auch die Frage, warum seid ihr so unsichtbar? Ja, viele Firmen achten ja sonst immer darauf, dass ihr Name oder ihr Logo besonders stark erscheint und ihr seid aber sehr stark im Hintergrund unterwegs.
Na, ich glaube, wir müssen einmal zurückschauen. Und ich gucke mal wirklich zurück ins Jahr unserer Gründung. Wir sind 1852 in Leipzig als Druckerei gegründet worden und haben vor allem sehr hochwertige Produkte gedruckt. Ja. Und das führte zu der Situation, dass wir dann sehr kurz nach unserer Gründung eben auch mal angefragt worden sind, ob wir Banknoten drucken könnten. Und das haben wir dann gemacht. Und so hat sich dann für uns der Einstieg in den Banknotendruck ergeben. Und das Produkt, das machen wir wirklich bis heute noch sehr erfolgreich. Und daher kam es tatsächlich, dass wir viele, viele Jahre lang nicht sehr stark nach außen agiert haben. Ja. Das war auch Teil des Understandments und auch Teil der Philosophie von G&D. Schaue ich nach heute, sind wir ein Security-Tech-Unternehmen und sind in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal alles rund um das Thema digitale Sicherheiten. Hier geht es auf der einen Seite um Konnektivität, nur jetzt angesprochen, die physische SIM-Karte, die wir ins Handy schieben, die eSIM, die wir zum Beispiel in unserer Smartwatch haben, aber auch das Thema von IoT. Also wie können wir im Bereich der Logistik große Container zum Beispiel über den Transportweg sichtbar machen. Das ist ein Bereich dort. Der zweite Bereich ist alles rund um Pässe und Passsysteme, Grenzkontrollsysteme, was wir mit einer Tochtergesellschaft der Veridos zusammen international betreiben. Und der dritte Bereich geht rund um das Thema Verschlüsselung von sensitiven Daten, insbesondere im behördlichen Bereich mit unserer Tochtergesellschaft der Secunet. Das ist also alles rund um digitale Sicherheiten. Zweiter Bereich, Financial Platforms. Wie der Name schon sagt, da geht es vor allem um Bezahlen im digitalen Bereich, also Software, Online-Transaktionen absichern. Es geht aber auch um Plattformen für Vermögensmanagement, das wir Kunden anbieten, aber auch um Banking-Apps auf dem Handy. Ein Teil, der andere Teil ist da, wo wir wirklich dann auch hergekommen sind, Kreditkarten, Smartkarten, Produktion, also die Kreditkarte, wenn man sie umdreht, dann kann man mal schauen und die Wahrscheinlichkeit, dass man hinten drauf unser Logo findet, ist dann doch gegeben. Und der dritte Teil ist eben der, wo wir herkommen, Currency Technology, also alles rund um das Thema Bargeld, angefangen von der Papierherstellung, dass wir an zwei Standorten in Deutschland noch selber herstellen, Sicherheitsmerkmale, aber eben auch der Druck der Banknote und genauso modular kann man sich den Aufbau einer Banknote vorstellen. Der zweite Teil hier ist aber auch die Maschinen, die es braucht, um den Bargeldkreislauf am Laufen zu halten. Jede Banknote muss regelmäßig überprüft werden. Entspricht sie noch der Qualität, dass sie dem Umlauf geeignet ist? Oder ist es sogar eine falsche Banknote? Auch die wollen wir ja finden im Bargeldkreislauf und dann entsprechend aussortieren. Dafür haben wir eben die Maschinen. Und last but not least ist in dem Bereich auch das Thema der digitalen Zentralbankwährungen angesiedelt, also sprich das digitale Äquivalent vom Bargeld. Und so haben wir uns eben aus einer reinen Druckerei über 174 Jahre in ein Security-Tech-Unternehmen entwickelt, was eben wirklich das Leben von Milliarden von Menschen sicherer macht, jeden Tag, und zwar für die kritischen Themen, wenn es um Identitäten, Bezahlen und die Speicherung von Werten geht.
Eine unglaubliche Transformation eigentlich von diesem physischen Unternehmen zu einem ja nahezu vollständig digitalen Unternehmen eigentlich auch, was ja wenige Unternehmen gerade in Deutschland oder in Europa geschafft haben. Würdest du sagen, dass ihr da schon auch wirklich eine Ausnahmeerscheinung seid in dem Markt?
Vielleicht erlaubst du mir eine Sache noch mal ein bisschen zu erläutern, wo du sagst, von einem physischen in ein fast ausschließlich digitales Unternehmen. Das stimmt ganz so nicht, sondern ich glaube, was unsere Stärke ist, dass wir beides können. Ja, also wenn ich heute, und das erzähle ich ja, wenn ich heute ein Startup gründen würde im Bereich Bezahlen, dann würde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, eine Papierfabrik zu bauen und eine physische Druckerei aufzubauen. Ja. Was für uns aber entscheidend ist, dass wir daherkommen und das können und hier auch Vertrauen unserer Kunden haben. Und das hilft uns natürlich dann auch, wenn wir über Ökosysteme nachdenken, unseren Kunden viel mehr anzubieten als nur das eine einzige Produkt. Und deswegen ist eigentlich unser USP heute, dass wir sehr stark auf der physischen Seite sind und die digitalen Äquivalente dazu entwickelt haben. Also wenn wir über die physische SIM-Karte sprechen, haben wir die eSIM entwickelt und erfolgreich bei unseren Kunden angeboten. Und auch die nächste Generation, die eSIM, steht sozusagen in den Startlöchern. Bzw. gibt es technologisch schon sehr klein natürlich, aber es wäre die nächste Generation. Wenn wir über Bargeld reden, haben wir die digitalen Zentralbankwährungen, die sozusagen da sind. Wenn wir über Identitäten sprechen, gibt es digitale Identitäten. Und das, was uns stark macht, ist, dass wir dieses Physische und Digitale gut können. Mhm. Und das ist das, was uns stark macht. Und ich glaube, das ist auch diese Transformation, die es braucht. Es geht gar nicht darum, 0 oder 1 zu haben, sondern wir können beides sehr gut. Und das macht uns stark. Und ich glaube schon, dass das ist ein Auszeichner, ein Aushängeschild, das G&D in den letzten Jahren hervorragend hingebracht hat, um so eben auch echt resilient und stabil zu sein.
Ja, guter Punkt. Und gerade wenn wir jetzt mal nur auf den deutschen Verbraucher schauen, haben wir ja gerade aktuelle Zahlen auch wieder gesehen, die doch noch zeigen, dass immer noch sehr gerne bar bezahlt wird. Das kriegen wir in Deutschland ja aus den Leuten dann doch nicht so stark raus, wie es jetzt in anderen europäischen Ländern ist. Insofern glaube ich gut, wenn man beides noch anbieten kann.
Ja, und da ist natürlich ein kleiner Funfact, dass die Bargeldmenge im Umlauf, wenn ich mal weltweit drauf schaue, tatsächlich auch weiterhin noch steigt. Ja, es ist auch wahr, dass in vielen Ländern, auch in Deutschland, die Verwendung von Bargeld in der Transaktion weniger wird. Das merken wir alle in unserem eigenen Konsumentenverhalten. Aber dieses Paradoxon gibt es natürlich. Und das ist für uns daher eben auch wichtig, beide Welten bedienen zu können, um einfach auch als Unternehmen stabil für die Zukunft zu sein.
Kommen wir mal zu dir. Du hast ja Stationen hinter dir, die eigentlich sehr unterschiedliche Perspektiven auf Wirtschaft und Technologie erlauben. Von der Beratung angefangen, so aus unserer Personalberater-Sicht die gute Grundlage sozusagen, die auch alle Investoren immer sehr schätzen, über eine internationale Rolle oder Rollen hinweg bis zu deiner heutigen Position. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, was so für dich prägende Momente auf diesem Weg waren, von der Beratung über eben die BayWa bis jetzt heute hin zu G&D.
Ja, also ich glaube wirklich, jede einzelne Station hinterlässt ja Spuren in einem selber und formt einen ja so ein bisschen wie man ist, und auch das lebenslange Lernen, was ja nicht nur auf der inhaltlichen Seite, sondern auch auf der Erfahrungsseite beiträgt, ist schon was mir auch selber Spaß macht, in der Reflexion immer mal wieder drüber nachzudenken, auch rückwirkend so ein paar Punkte miteinander zu verknüpfen. Der Einstieg in der Beratung war insofern interessant, weil ich nach dem Studium ja eigentlich überlegt habe, was will ich machen? Und hatte drei Gedanken. Entweder ich gehe irgendwie in die Industrie, ein großes Unternehmen, bin dann einer von vielen. Das fand ich eigentlich gar nicht so attraktiv. In die Beratung wollte ich eigentlich auch nicht direkt einsteigen, sondern eigentlich war mein Plan, dann in den Lehrstuhl zu gehen und eine Promotion zu machen, aber eben sehr praxisnah. So, und im Rahmen meiner Abschlussarbeit hat mich dann aber doch gereizt, mal eine Welt außerhalb der Universität zu sehen. Hab mich damals mit einem Freund getroffen. Bei einem guten Abendessen sind wir dann die unterschiedlichen Optionen durchgegangen. Warum ich ausgerechnet ihn angerufen habe, war, weil es ein enger Freund war, der sowohl an dem Lehrstuhl war, dann lange in der Industrie gearbeitet hat und jetzt gerade in einer Beratung war, die ich schon kannte, im Bereich der Innovation und Produktentwicklung. Und das Thema fand ich total spannend. Und das war eben eine sehr spezialisierte Beratung, die eben nicht nur berät und dann wieder geht, sondern auch in den Projekten länger ist und auch in der Umsetzung mit dabei ist. Und das hat mich dann schon interessiert und auch irgendwie gecatcht, sodass das Ergebnis dieses Abendessens war, dass ich mich dann am nächsten Morgen dort beworben hatte. Und Beratung ist ja eine gute Schule. Man lernt unendlich viel Methodenwissen. Man sieht sehr viele Unternehmen und man lernt vor allem sehr schnell auch zu abstrahieren und festzustellen, was sind eigentlich die Kernherausforderung, die wir haben, um in einem gewissen Projekt dann Themen zu lösen, zu entwickeln, geht ja nicht immer nur um Probleme. Es geht ja auch ganz oft um neue Themen weiterzuentwickeln, vor allem im Bereich Produktentwicklung, Innovation, ne? Und eben auch die entsprechenden Organisationen dahinter zu bauen. Das ist das eine, was ich da mitgenommen habe, was mich geprägt hat. Und zweites ist aber auch zu sehen und zu verstehen, dass ganz viele Unternehmen in unterschiedlichen Industrien doch auch ganz oft ähnliche Fragestellungen haben. Und das wiederum hilft ja total heute noch, wenn man eigene Herausforderungen, eigene Gedanken hat, wenn man sich mal fragt, geht man in die eine oder in die andere Richtung, dieses Abstrahieren und auch mal bewusst sozusagen einen Sparring mit einem Netzwerk aus anderen Bereichen zu suchen. Ja, und dann nicht zu glauben, da kriegt man keinen Rat oder kein Feedback, ist eben falsch, sondern die Herausforderungen sind oft ähnlich. Dann muss ich es natürlich wieder für die eigene Welt übersetzen. Ne? Das war ein Beratungsteil, mit Sicherheit ein großes Learning. Und dann kam der Wunsch, irgendwann tatsächlich Personalverantwortung zu übernehmen. Das hat mich einfach getrieben. Ja, ich bin sehr stark verantwortungsmotiviert und ein eigenes Team zu haben, mit einem Team zusammenzuarbeiten, mit einem Team Themen voranzuschieben, hat mich eben getrieben, weshalb dann der Weg in die Industrie kam und die BayWa mir dann, bin ich dort in der Strategieabteilung eingestiegen, hat mir aber dann eben die Möglichkeit gegeben, auch Führungserfahrungen zu sammeln über die verschiedenen Stationen, von kleinen Teams angefangen, dann eben auch über größere Teams, also auch dann noch mehrere Teams zu haben, die man verantworten durfte. Und da lernt man natürlich ganz viel Führung und dann ist schon egal, ob man einen oder 500 Mitarbeiter hat. Sobald man in einem Team für andere Kollegen mitverantwortlich ist, lernt man viel über sich selber. Weil auch man selber muss sich selber führen, da ist man die Führungskraft Nummer eins, und aber eben auch in der Interaktion mit anderen. Ja, und das ist schon was mich dort sehr stark auf der Führungsseite geprägt hat. Gut, und jetzt bei G&D ist es natürlich spannend, weil es eine große Aufgabe ist, wie wir uns als Unternehmen weiterentwickeln wollen und eben dieses Spannungsfeld aus Familienunternehmen und Geschäftsführung da was ist, was mir sehr viel Motivation gibt.
Wenn wir mal ganz kurz zu BayWa zurückkommen, da hast du ja sowohl Innovationsbereiche mit deren Venture Arm verantwortet, wie ja auch Landesgesellschaften. Hat das verschiedene Aspekte der Führung für dich nochmal aufgezeigt? Also im Innovationsbereich vielleicht eine andere Führung erfordert als jetzt in der Landesgesellschaft?
Ja, also Landesgesellschaft, ich war Geschäftsführer in der BayWa Agrarhandel GmbH. Das war das Geschäft im landwirtschaftlichen Bereich in Nordostdeutschland. Und ja, klar, das sind zwei unterschiedliche Themenfelder gewesen, die man da bedienen musste, während das Handelsgeschäft sehr nah am Kunden ist. Und eigentlich die Frage immer ist, wie schaffe ich Wert für den Kunden? Welche Produkte braucht eigentlich unser Kunde für eine gewisse Situation? Welche Produkte braucht er morgen? Wie kann ich sozusagen mit dem Kunden zusammenarbeiten im Hier und Jetzt und im nächsten Jahr und natürlich auch langfristig? Ja, war sehr stark auf auch in dem Ast die Aufgabe. Wohingegen ja der Innovation, insbesondere im Venture-Bereich, ja eine ganz andere Fragestellung hat. Beim Innovationsbereich schaue ich ja eher nach übermorgen und frage, was sind eigentlich zukünftige Anforderungen, die entstehen aus unterschiedlichen Seiten. Das kann der Kunde sein, das kann auch mal technologisch getriggert sein. Ja. Und die Frage ist, wie kann ich das eigentlich in Produkte übersetzen, die dann skalieren? Und im Venture-Bereich geht es ja auch genau darum, deswegen sagt es ja der Name schon, also welche Startups gibt's, die in einem gewissen Bereich tolle Idee haben, eine tolle Technologie, nehmen das in Produkte übersetzen, um dann unter Umständen eben auch idealerweise skalierungsfähige Produkte auf dem Markt anzubieten. Und das sind unterschiedliche Disziplinen auch in der Führung.
Okay. Und wahrscheinlich auch vom Altersdurchschnitt und so wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich, oder war es bei euch da nicht so?
Nein, das war eigentlich nicht so. Und idealerweise sind ja Teams nicht homogen.
Das ist der Idealfall, in der Tat, ja.
Alle ein Alter. Das ist der Idealfall, sondern im Idealfall schafft man es ja, Teams mit unterschiedlichen Profilen, unterschiedlichem Erfahrungsschatz auszustatten. Und ich hatte da tatsächlich immer das Glück, dass es echt ganz gut durchmischte Teams waren und wir eigentlich somit auch immer verschiedene Dimensionen und Perspektiven dann abdecken konnten.
Okay, spannend. Und du hast es gerade schon so im Halbsatz erwähnt. Ich glaube, das ist auch was viele nicht wissen und wo man vielleicht auch jetzt mit deinem Nachnamen jetzt nicht sofort draufkommt. Du bist ja nicht nur als Chief Digital Officer und Geschäftsführer im Unternehmen, sondern gehörst ja auch der Gesellschafterfamilie an. Also ihr seid ein Familienunternehmen und jetzt eben nicht irgendwie was notiert oder sonstiges, sondern eine Familienhand, global aufgeräumt. Und wie verändert diese Doppelrolle eben als Gesellschafter, aber eben auch als Geschäftsführer und gerade eben für die Transformation des Unternehmens zuständiger, deinen Blick auf Entscheidungen und Verantwortung?
Ich komme mal mit einer Perspektive, die mich treibt. Auf der einen Seite, wir werden nächstes Jahr 175 Jahre alt. Ja, das kommt mit sehr viel Dankbarkeit einher, dass wir es geschafft haben. 174 sind wir dieses Jahr. Ich gehe mal davon aus, nächstes Jahr, das kriegen wir auch noch hin. Ja, da werden wir 175 Jahre alt. Bin ich feste Überzeugung davon. Ganz viel Dankbarkeit her und auch einem Prüfpunkt, dass wir über diese 175 Jahre es geschafft haben, uns ja mehrfach neu zu erfinden. Sonst würden wir das nicht schaffen. Das ist kein Garant für die Zukunft, aber das gibt eine gewisse Solidität, dass wir das als Unternehmen können. Ja. Wenn ich jetzt nach vorne schaue und wenn ich wirklich mal die zwei Hüte übereinander aufsetze, dann ist eigentlich meine ganz persönliche Motivation, nicht nur den 175. Geburtstag nächstes Jahr zu feiern, sondern eigentlich den 250. Geburtstag vorzubereiten. Ja, der ist so weit nach meiner operativen Zeit, dass ich dann auch nicht mehr aktiv bin. Vielleicht erlebe ich ihn noch, wobei in 76 Jahren, das schaffe auch ich nicht. Aber wenn wir da angekommen sind, dann haben wir heute viele Sachen richtig gemacht. Und ich glaube, das gilt es doch immer zu treffen. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Entscheidungen im Hier und Jetzt und kurzfristig zu treffen. Aber eben als Geschäftsführer auch die Frage zu stellen, wie muss ich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln? Wie muss ich das Unternehmen kontinuierlich auf neue Technologien, auf makroökonomische Trends, Geopolitik, all diese Themen so vorbereiten, dass ich eben langfristig resilient und gut aufgestellt bin, damit wir dann irgendwann auch den 250. Geburtstag feiern. Und so kommen die beiden Themen übereinander. Und das treibt natürlich schon auch Gedanken, Strategien und Entscheidungen.
Das ist ja so der Klassiker, dass man mal Familienunternehmen in Generationen denken, während managergeführte Unternehmen eher in Quartalen oder kürzer noch denken. Ihr habt in der Geschäftsführung ja beides, sowohl angestellte Manager wie eben auch Teile der Gesellschafterfamilie. Wie kriegt ihr eure Manager dazu, auch genau in diesen langfristigen Perioden zu denken?
Ja, ich glaube, da kann man einmal das Licht drauf leuchten, wie wir zusammenarbeiten. Und das will ich wirklich unterstreichen, dass wenn ich Geschäftsführer bin, dann bin ich Geschäftsführer. Das heißt, meine Aufgabe ist es, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das ist sozusagen die Aufgabe von uns als Geschäftsführungsteam. Da ziehe ich den anderen Hut aus. Das ist auch wichtig. Ja, weil meine Aufgabe als Geschäftsführer ist es, alles dafür zu tun, dass es dem Unternehmen gut geht. So, im Ergebnis entwickeln wir damit das Unternehmen weiter und das macht dann die Gesellschafter am langen Ende auch wieder glücklicher. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das so auch zu nehmen und so auch zu agieren in unserem täglichen Miteinander und in den operativen Diskussionen.
War es für dich immer das Endziel oder das Ziel, was du avisiert hast, dann auch im Familienunternehmen tätig zu sein?
Ja, das war auf jeden Fall ein Wunsch, der über die Zeit auch gewachsen ist. Klar, ich bin damit groß geworden und ich kenne sozusagen G&D mit den ersten Gedanken. Ja. Und das war immer da und für mich war auch immer klar, egal was ich mache, G&D wird immer ein Teil von meinem beruflichen Dasein sein, weil es mir auch Spaß macht. Wir sind als Familie sehr eng mit dem Unternehmen nach wie vor verbunden, sind alle involviert, interessiert. Wir sind immer auch nah dran gewesen an unserer Geschäftsführung, auch bevor ich selber Geschäftsführer geworden bin. Und über die Zeit, über die Karriere, die wir angesprochen haben und auch angefangen schon beim Studium, ist so ein Interesse entstanden. Mit dem Interesse dann natürlich auch mehr und mehr ein Verständnis, umso mehr man selber seinen Weg gemacht hat, dass dann aus diesem Wunsch irgendwann mal ein größerer Wunsch wurde und dann natürlich auch irgendwann mal die Frage, wirft man seinen Hut dann auch in den Ring und sagt, okay, ich möchte den Weg gehen, traue mir das auch zu, ich bin auch offen weiterzulernen, mich weiterzuentwickeln. Und dann ist irgendwann aus dem Wunsch dann natürlich mit viel Arbeit auch ein Plan geworden und jetzt bin ich hier und bin auch froh, hier zu sein. Das macht auch richtig viel Spaß, Teil der Weiterentwicklung, der operativen Weiterentwicklung von G&D zu sein.
Ja, merkt man dir auch sofort an. Das ist gar keine Frage. Wir hatten vor ein, zwei Folgen hatten wir den Jakob Schöffel von der Schöffel-Gruppe, der ja mit 26 quasi die Nachfolge seines Vaters dort angenommen hat. Und der hat eine sehr gute Frage eigentlich gestellt, bevor er eingestiegen ist. Und die höre ich bei dir auch so aus. Also, bin ich der Richtige für die Position? Ja, und er sagte uns auch in meinem Podcast, also es ist eine Frage, die sich immer wieder stellt und die er sich auch im Laufe seiner Karriere verspricht, immer wieder zu stellen, ob er irgendwann an einen Punkt kommt, wo er eben nicht mehr der Richtige für diese Aufgabe ist und dann auch zurücktreten würde. Ich glaube, das ist eine wichtige Funktion, die aber auch, wie ich das verstehe, immer mehr Familienunternehmen auch als solches verstehen. Ja, weil früher hast du ja immer diese klare Nachfolge, das Kind muss irgendwie das Familienunternehmen übernehmen. Mittlerweile ist es ja dann doch auch verstanden, dass es eben nicht unbedingt aus der Familie kommen muss, sondern eben auch ein angestellter Manager sein kann. Ich hätte mal bei einem Kunden sprachen sie von Interimsmanager, obwohl er schon über 10 Jahre als CEO da war, aber eben nicht Teil der Familie war. Fand ich auch sehr interessant. Aber ich glaube, diese Aufladung ist jetzt nicht mehr da, sondern das zumindest strategisch operierende Unternehmen sind schon auch sich bewusst, dass das auch passen muss. Ne?
Da kann man von verschiedenen Seiten drauf schauen. Ne? Ich halte persönlich nichts davon zu sagen, einer muss unbedingt Nachfolger werden. Ich halte deswegen nichts davon, weil man neben dem Können, ja, das kann ich lernen, ich kann mich ausbilden lassen. Man muss das auch wollen. Ja, man muss das auch wollen und man muss auch diesen gewissen Lebensstil in einer operativen Geschäftsführungsfunktion auch wollen. Ja, da kommen ganz viele Einflüsse. Dann neben der individuellen Bereitschaft, viel auch unterwegs sein zu wollen, geht es ja aber auch bis dahin, wie man als Familie dann zusammenarbeitet. Ja, wenn ich auf meine kleine Familie schaue, dann sind die auch ein Teil des Wollens, weil das muss zusammen funktionieren. Deswegen halte ich nichts davon, wenn es heißt, einer muss unbedingt. Es gibt genauso Konzepte und die sind genauso richtig, zu sagen, es sollen nur externe Manager sein. Das haben wir auch sehr lange gemacht und waren auch sehr erfolgreich damit. Ja, und da bin ich auch den Kollegen wirklich dankbar, weil wir in den letzten 30 Jahren G&D einfach fantastisch weiterentwickelt haben. Das macht einfach Spaß, auch darüber zu erzählen, selbst wenn ich noch nicht damals Teil der Operativen war. Ja. So, und bei uns, wir bei G&D sind eben so ein gemischtes Team. Das CFO sind familienextern. Jetzt bin ich in die Geschäftsführung mit dazugekommen. Und deswegen aber auch, wenn wir zusammensitzen, sitzen da 3 Geschäftsführer. Ja, und die arbeiten zusammen zum Wohl des Unternehmens. Und das funktioniert aber richtig gut. Anmerken möchte ich auch, dass wir aber schon davor immer sehr eng zusammengearbeitet haben. Also wir waren immer im konstanten Austausch als Familie mit unserer Geschäftsführung. Wir fahren sind auch einmal im Jahr, das machen wir auch heute noch, für ein Offsite weggefahren und haben uns mal eingesperrt für ein Wochenende und haben auch mal den Ball bewusst weitergeschmissen als ein normaler Strategiehorizont, um gemeinsam zu denken, in welche Richtung kann sich das Unternehmen weiterentwickeln. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit zwischen einer Geschäftsführung und einem Gesellschafterkreis, die muss gut funktionieren. Und wenn die gut funktioniert und wenn da ein Vertrauensbasis da ist und wenn da ein Alignment für den zukünftigen Weg da ist, dann schafft man es auch, das Unternehmen entsprechend langfristig weiterzuentwickeln und auf sichere Beine zu stellen.
Wir hatten im Gespräch mit Stefan Seifert von Körber, haben wir auch gelernt, dass das genau bei solchen Events mal die Entscheidung gefallen ist, sich wirklich auf Zukunftsthemen zu konzentrieren, was dazu geführt hat, dass er einen maßgeblichen Anteil des Unternehmens verkauft und abgestoßen hat, weil er gesagt hat, das sind keine Zukunftsthemen für uns. Und letztendlich sein Umsatz wird deutlich runtergefahren, um heute viel höher dazustehen, als er es vor dem Verkauf hatte, aber trotzdem diesen Rückschritt zu machen. Hattet ihr auch mal so einen Fall, wo ihr gesagt habt, es gibt einen bestimmten Punkt, von dem wir uns jetzt verabschieden wollen, was für uns keine Zukunft bedeutet?
Naja, ich glaube, wenn ich die Frage eine Ebene höher hebe, ich glaube, als Unternehmen, insbesondere wenn man ein Stück weit diversifiziert ist, ja, muss man sich immer die Frage stellen, wie schaut eigentlich mein Portfolio aus? Ja, und wie schaut das Portfolio heute aus? Und wie schaut mein Portfolio morgen und übermorgen aus? Und da passiert ja ganz viel. Auch wir haben Portfolio-Elemente bei uns. Wir alle kennen die Überschriften. Bargeld hat keine Zukunft mehr. Die Frage müssen wir uns ja auseinandersetzen. Die gute Nachricht ist, das werden wir noch sehr lange sehen. Ja, also für jeden, der glaubt, der die Überschrift glaubt, unsere Überzeugung ist, wir werden noch sehr lange Bargeld sehen als Produkt. Wird es da Veränderungen geben? Ja, na klar. Haben wir vorhin drüber gesprochen. In der Transaktion wird es weniger. Das kann ich ja nicht ignorieren. Also muss ich mich doch damit auseinandersetzen und mir überlegen, wie ich das Unternehmen weiterentwickle. Im schlimmsten Fall kann es natürlich sein, dass wir Teile nicht mehr betreiben. Ja, auch wir haben schon Produktgruppen dann verkauft. Ja, weil wir gesagt haben, das ist auch nicht mehr unser strategischer Fokus. Das gehört doch dazu. Ja, um auch Ressourcen zu schaffen für neue Ideen. Ja, und das ist das Portfolio-Management, was wir machen müssen. Ja. Und es gibt offensichtlich größere Beispiele, wie du gerade gesagt hast. Und natürlich geht bis runter auf Produktebene. Und da müssen wir das auch ganz aktiv machen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, das geopolitische Umfeld ist ja momentan, also eigentlich kann man sagen, dieses Jahrzehnt ja extrem belastend und herausfordernd für alle, auch für die Mitarbeitenden. Es bewegt ihr euch ja in Geschäftsfeldern und Themenfeldern, die ja extrem komplex und auch hochtechnisch und ja auch zu einer gewissen Art und Weise auch politisch aufgeladen sind oder sein könnten. Wie triffst du Entscheidungen, wenn es keine klaren Antworten gibt, wenn eben diese Unsicherheit herrscht?
Ich würde fast sagen, die meisten Entscheidungen sind nie 100% klar. Mhm. Es gibt ja immer ein gewisses Grad an Unsicherheit, wenn wir über strategische Weiterentwicklung und Transformation sprechen.
Ja.
Ja, das sind ja die Themen, auf die es ankommt bei deiner Frage. Und da gehört immer ein Grad Unsicherheit dazu. Und die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Ja, und das ist natürlich auf der einen Seite Frontloading. Ja, das heißt, wir als Team machen uns sehr viel Gedanken über, was sind die richtigen strategischen Hebel? Wie fokussieren wir uns? Ja, wir sprechen auch mit extern. Ja, das gehört auch dazu, dass man sich ein umfassendes Bild macht. Wie verändern sich auch Märkte? Wie verändern sich Technologien? Es gibt ja ganz viele verschiedene Triggerpunkte, die wir beachten müssen, um eben ein möglichst gutes Bild gemeinsam zu kreieren, dass wir auch gemeinsam aufs gleiche Bild schauen. Und dann können wir auch gemeinsam gute Entscheidungen treffen, hinter denen wir auch alle stehen können. Und dann geht es ja nicht nur darum, eine Entscheidung zu treffen, wo wir hinwollen, sondern es geht ja dann noch darum, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, um dann dort auch hinzukommen. Das ist das eine. Das zweite ist auch, dass man ja Entscheidungen trifft, aber es muss ja nicht immer gleich die ultimative Entscheidung sein, die ich nicht mehr anfasse für die nächsten 10 Jahre. Sondern, und das zeigt uns ja so ein bisschen die Agilitätslehre, ist, dass ich viel mehr kleinere Entscheidungen auch treffe auf einem Weg. Also weg vom Wasserfall und ich habe das Endbild und dann arbeite ich da stringent hin. Sondern Agilität fürs Management heißt ja, dass ich mich häufiger mit einem Thema auseinandersetze in kleineren Portionen und eben schrittweise auch Dinge zum Beispiel freigebe. Und dieses Regelmäßige hilft natürlich auch zu adjustieren. Und ich komme nicht mehr kurz vor Projektende und muss alles über den Haufen werfen, sondern ich bin viel näher dran, entscheide mit der besseren Sichtbarkeit über die nächsten 3 Monate, weil die kann ich ganz gut abschätzen. Die nächsten 3 Jahre tue ich mich vielleicht schon schwer und wenn ich über die nächsten 10 Jahre spreche, wird es eh neblig. Also muss ich die Entscheidungszyklen anpassen, um eben mit Unsicherheit umgehen zu können. Und umso mehr Unsicherheit da ist, umso kontinuierlicher muss man an dem Thema dranbleiben, um eben dann adjustieren zu können.
Herrlich, man, ihr seid ein Hidden Champion, ne? Ihr seid ein Weltmarktführer in eurem Bereich und trotzdem, es hört sich alles zu einfach an. Und wenn wir auf die deutsche und europäische Wirtschaft schauen, gerade die letzten 4 Jahre jetzt, wir sind im 4. Jahr der Rezession in Deutschland, tun sich gerade unglaublich viele Companies schwer, genau diesen Wandel eigentlich mitzugehen. Diese permanente Veränderung überfordert. Wir sehen, na, laut aktuellen LinkedIn-Zahlen fühlen sich 82% der Führungskräfte auch überfordert, was ja natürlich unglaublich hohe Zahlen sind. Wie schaffst du es für dich selbst, diese Agilität beizubehalten und diesen Spaß auch an der Veränderung? Und wie treibst du das in den Teams? Weil nicht jeder eurer Mitarbeitenden wird derjenige sein, der so eine Lust. Ne? Ich bin auch so im permanenten Wandel, immer das Neue ausprobieren. Ne? Ich sage ja immer, das wichtigste Skill eigentlich der nächsten Jahre ist Neugier. Ja, wenn du das hast, dann kommt alles andere von selbst. Aber wie schaffst du das eben in diesem verschiedenen Mitarbeitenden von der Druckerei bis hin eben zu den hochtechnologischen Mitarbeitenden, die ihr habt, darüber zu bringen?
Wow, also die Frage ist ein ganzer Podcast für sich selber, glaube ich. Wir haben jetzt viel über Strategie gesprochen und deswegen würde ich den Teil mal parken bis auf den letzten Kommentar. Es ist extrem wichtig, für sich selber eine Richtung zu haben und auf diese Richtung zuzuarbeiten. Wenn ich keine Richtung habe, kann ich auch keine Mitarbeiter mitnehmen auf eine Reise. Wenn das so ins Leere läuft, funktioniert es nicht. Also deswegen, das ist ganz wichtig. Wir nennen das Nordstern. Wir haben unseren Nordstern 2030 definiert. Wir denken natürlich auch schon darüber hinaus, um einfach auch eine Richtung zu geben. Der zweite Teil ist aber auch, und der läuft Gefahr, dass er unterschätzt wird, ist das Thema Zusammenarbeit, Teamwork. Und man könnte es vielleicht als die softeren Themen betiteln. Aber es ist ja zurzeit die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich nehme das mal als Beispiel. Wenn man anschaut, wie die erfolgreichen Teams zusammen auf dem Spielfeld stehen und miteinander arbeiten, um das Spiel zu gewinnen, dann kann man da ganz viele Parallelen ziehen, wie es eben auch in einem Team, in einem Unternehmen in Zeiten der Transformation ablaufen sollte, idealerweise. Und wir haben dieses Bild für uns in ein Leadership-Programm tatsächlich gegossen, nennt sich Intern Ways of Working. Und das hat vier Säulen. Und das leben wir vor als Geschäftsführung. Wir haben angefangen und dann sind wir mit unseren CEOs der Tochtergesellschaften zusammen auf diese Reise gegangen und das rollen wir jetzt eben in die Organisation aus. Und da gibt's vier Elemente, die ich ganz kurz mit vier Sätzen erklären möchte. Das eine ist, we play to win. Mhm. Ja, also wir wollen gewinnen in unseren Märkten, wir wollen die Kunden für uns gewinnen und wir wollen morgen auch noch eine signifikante Rolle in unseren Industrien haben. Das zweite ist, wir sind ein Team, one G&D. Das heißt, wir sind zwar in unterschiedlichen legalen Einheiten vielleicht aufgebaut, aber am Ende geht es darum, dass wir ein G&D sind. Und in der Summe sind wir viel mehr als nur die Einzelteile. Und deswegen arbeiten wir auch alle auf ein Ziel zu. Und dann kommen zwei ganz entscheidende Punkte, nämlich einmal we care.
Ja.
Also das heißt, wir kümmern uns um uns als Team. Und we dare, das heißt, wir geben uns auch kein Feedback. Und nicht nur Feedback, was sich irgendwie nett anhört und irgendwie in der Seele gut tut, sondern wir geben uns Feedback, dass wir wachsen.
Ja.
Das heißt, wir helfen uns jedem Einzelnen, dass wir wachsen können. Das ist manchmal schwierig. Wir nennen das kind Feedback, im Unterschied zu nice Feedback,
ja,
weil man dann auch mal einen Spiegel vorgehalten bekommt, aber eben mit dem positiven Mindset, wir wachsen. Und ich glaube, das sind vier Elemente, die wichtig sind, da auch ganz viel Augenmerk drauf zu legen, weil dann kommen wir an dem Thema Führung vorbei. Dann kommen wir an dem Thema dabei, wir nehmen unsere Mitarbeiter, 15.000 an der Zahl rund um die Welt mit, auf diese Reise, die wir brauchen, um eben auch unsere Strategie zu erfüllen. Und deswegen ist beides wichtig, eine gute Strategie zu haben, aber auch eine entsprechende Führungskultur und Führungsprinzipien zu haben, um eben als Team zu gewinnen.
Und das gerade auch diese Feedback-Schleifen, die ihr fahrt, das geht über alle Ebenen hinweg.
Das geht über alle Ebenen hinweg, weil Feedback muss auch nicht immer strukturiert in einem HR-Prozess laufen, sondern das geht auch mal direkt nach einem Workshop, dass ich mich umdrehe und sage, können wir mal 10 Minuten uns kurz Feedback geben. Wir geben uns auch als Führungsteam oft nach den Sitzungen, nehmen wir uns noch 10 Minuten Zeit und geben einer gewissen Session Feedback. Ja, oft ist ja so, dass dann Kollegen kommen und Ideen vorstellen. Und dann ist die Frage, wie begegne ich diesen Ideen? Wie bin ich neugierig, um zu lernen, was die Idee ist? Wie stelle ich Fragen, anstatt nur mit Statements zu arbeiten? Und da geben wir uns dann als Kollektiv Feedback, um eben dann auch motivierend für Kollegen zu sein, die uns dann was vorstellen. Und das kann ich im Großen denken, wie gerade beschrieben, aber natürlich auch im One-on-One, im Kleinen. Und da geht es eben ganz stark darum, das auch vorzuleben. Also wie bin ich als Führungskraft? Davon muss ich ausgehen, dass das dann auch weitergetragen wird. Und wenn ich kein Vorbild bin, ist es eben nicht gut. Dann bringt auch nichts, wenn ich darüber rede. Also muss ich selber vorleben. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir es eben auch sehr methodisch in die Organisation dann ausrollen, diese Führungsprinzipien erklären. Wo kommen die her? Warum glauben wir, dass es wichtig ist?
Okay. Also vermute ich jetzt auch mal, ist die bei euch die HR dann auch stark in diesem Kommunikationsweg dann eingebunden?
Nee, auch das ist ein Teamwork gestartet, tatsächlich wie aus der Gruppengeschäftsführung. Ja, auch mit der Frage, wie arbeiten wir als Team mit den Gruppengeschäftsführungen und die CEOs der Tochtergesellschaften. Wir haben uns als ein Gremium, das Group Executive Team, eben formiert. Ja, und wie arbeiten wir als Team zusammen? Weil wir das ja dann auch weitertragen müssen an unsere Kollegen. Und natürlich ist HR da auch mit dabei. Müssen sie ja auch, ist auch richtig so. Aber tatsächlich, wir es als Führungskräfte vorleben.
Okay, viel stärker noch dazu. Naja, kommt okay, spannend. Super. Was ihr da macht, ist ja unglaubliche, also sehr stark auf dieser Mindset-Ebene eigentlich, dass ihr da anfangt, wirklich da reinzusetzen. Das heißt, das ist ja letztendlich nicht nur, was man lernen kann, sondern auch, wo man bewusst sich aus seiner Komfortzone rausbewegen muss, dann für den einen oder anderen Mitarbeitenden. Und gerade, weil ihr ja kulturell, ne, also über die Kulturen hinweg ja in verschiedenen Ländern unterwegs sind, auf verschiedenen Flughöhen unterwegs seid, in verschiedenen Gewerken sozusagen auch unterwegs seid, ist es ja doch echt wirklich eine Meisterleistung, am Mindset eben aller zu arbeiten und diese Vision da auch zu verkörpern. Das ist ja also wirklich beeindruckend, dass ihr das da so weit geschafft habt.
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist nichts, was ich eine Woche mache und dann ist es gut und dann haben es alle verstanden und jeder macht sofort und hat sich und seine Art zu führen verändert. Nee, ganz im Gegenteil. Das Thema muss zu einer Konstanten werden. Das muss ein Selbstverständnis werden, weil nur so schaffe ich dann auch den Mindset schrittweise eben entsprechend weiterzuentwickeln. Man kann auch immer gut an neue Mitarbeiter denken, wenn die reinkommen. Wie verstehen die eigentlich unsere Kultur? Also gibt es ganz verschiedene Gruppen, aber wichtig ist, dass man es eben gezielt auch ausrollt, vorlebt, sich die Zeit dafür nimmt, das auch wirklich als einen Agendapunkt in internationalen Workshop macht. Ich war letzte Woche in den USA und in Kanada und da haben wir Strategie-Workshop gemacht und 2 Tage ging es genau darum. Natürlich dann auch an den konkreten Beispielen. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man dafür Zeit einrollt, weil nur so kriege ich es auch in die Organisation rein. Weil dann wird es auch erst wirksam, wenn wir das als unsere neue und als unser Grundsatz der Zusammenarbeit sehen.
Aber das ist genau wieder dieser weitsichtige und langfristige Blick, der da auch mit reinspielt, weil wir haben das gesehen, gerade durch diese konjunkturellen Hiccups, die wir jetzt in der letzten Zeit in Deutschland, Europa und darüber hinaus hatten, es ist immer schnell, dass dann wenn die Stimmung kippt oder wenn irgendwie die Wirtschaftslage kippt, dass man dann solche Sachen über Bord wirft und eben diese langfristige Vision dann auch schnell verliert. Das haben wir immer wieder gesehen. Im Bereich der Transformation, aber auch im Bereich Diversität oder Nachhaltigkeit, dass das eben on the long run dann eben doch nicht funktioniert. Deshalb glaube ich, ist das super wichtig zu unterstreichen, was du gesagt hast, dass es wirklich langfristig und vorgelebt werden muss. Ansonsten merken natürlich die Mitarbeitenden sehr schnell, dass das nur eine Show war und letztendlich nicht wirklich die Kultur des Unternehmens ist, ne?
Ja, und da gibt es ja ganz viele Punkte. Nachhaltigkeit hast du angesprochen. Aber wenn ich es nochmal eine Ebene höher hebe, ist, was macht denn ein Unternehmen resilient? Mhm. Ja, und ich glaube, Resilienz ist ja durchaus auch ein Schlagwort unserer Zeit. Wenn ich irgendwie 3 Maßnahmen treffe und sage, ich mache mich jetzt Resilienz, dann kommt sozusagen die Gegenfrage, naja, was kostet es und was bringt's im schlimmsten Falle? Aber das ist ja nicht Resilienz, sondern Resilienz heißt ja auch wieder was Langfristiges. Eine Teamzusammenarbeit ist was Langfristiges, was ein Unternehmen resilient macht, weil das Wetter ist nicht immer nur schön. Sondern es kommt ja gerade dann drauf an, wenn wir uns weiterentwickeln müssen, wenn mal Märkte nicht so funktionieren, wie es kommt, wenn mal ein Auftrag nicht so funktioniert, wie er laufen sollte, dann müssen wir als Team gut zusammenarbeiten. Wenn man eine Fußballmannschaft anschaut, wenn die hinten sind, wenn es ein Team ist, was auftritt, um zu gewinnen, dann laufen die noch ein km/h schneller und noch einen Kilometer mehr auf dem Platz, weil sie gewinnen wollen. Und wenn es ein stabiles Team ist, dann sind die nicht irritiert, wenn sie 0-1 hinten liegen, sondern dann überlegen sie, wie sie hinkommen, um dann idealerweise 2-1 zu gewinnen. Deswegen ist das auch eben ein Teil der langfristigen Weiterentwicklung und der Resilienz des Unternehmens.
Ja. Und das im Fußball unter dem Druck von 84 Millionen Bundestrainern ja auch nicht ganz so einfach für die Fußballer. Auf jeden Fall, ja. Auch wenn ich jetzt nicht der Fußballgott schlechthin bin, aber ich habe auch Ted Lasso gesehen, zufällig mal reingekommen, wollte es eigentlich gar nicht schauen, weil das irgendwie Fußball ist gar nicht so spannend. Aber das war auch total spannend, weil du ganz, ganz viele dieser Metaphern, die da benutzt werden, eben auch auf Führung wieder umsetzen kannst. Und dann siehst du doch, wie Sport und Führung, wie das eng doch zusammenhängt und man viel wirklich daraus lernen kann. Das ist total spannend, ja.
Und die haben auch eine ziemlich direkte Feedback-Kultur auf dem Platz.
Das sieht man einfach in
Großaufnahmen. Ja. So, und da wird aber auch mal gelobt und Daumen hoch und Applaus, selbst wenn der Pass nicht angekommen ist. Darum geht es in dem Moment nicht, ja. Sondern es geht darum, wie spielen wir zusammen.
Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob ich es kein Feedback nennen würde, aber auf jeden Fall, aber einen sicher schon, die sind ja sehr zusammengewachsen auf jeden Fall. Ne? Das ist total spannend. Du hast dieses Thema, wir machen die Welt sicherer angesprochen, da will ich nochmal drauf zurückkommen, weil das macht ja auch einem was mit einem selbst. Wie wichtig ist dir das persönlich auch an so einem, das ist ja wirklich eine nicht nur ein Mission Statement, das ist ja wirklich da auch ein Purpose, den ihr tatsächlich auch habt und der wirklich ja auch wichtig für die Gesellschaft ist. Ist das was, wo ihr auch merkt, bei den Menschen, die ihr an Bord nimmt, dass das eine Rolle für die spielt, dass sie da wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft dann auch dadurch mittragen?
Absolut. Also ich glaube, als Unternehmen einen starken Purpose zu bieten, ja, zu dem, für was das Unternehmen steht, welche Produkte es sind und wie man das auch an seine Kunden transportieren kann, dass das total wichtig ist in der heutigen Zeit. Ja. Also dieser Kampf um Talente spielt da schon auch mit rein. Ja, wie kriegen wir die Talente an Bord, die uns helfen, auf diese Reise mitzugehen, diese Reise auch zu gestalten? Ja, und da ist natürlich einen starker Purpose zu haben, sehr, sehr, sehr wichtig. Feedback, was ich kriege, ist, dass unser Purpose sehr stark ist. Ja, also dieses, wir machen das Leben von Milliarden von Menschen sicherer, in der Kombination natürlich mit den Produkten, die wir anbieten, schon spannend ist für Kolleginnen und Kollegen, bei uns an Bord zu kommen.
Ja, aber das ist echt ungerecht. Ne? Es gibt ja Unternehmen, die gut sind und eine tolle Unternehmenskultur haben, die aber genau nach diesem Purpose suchen oder den versuchen zu identifizieren, weil der nicht so ganz klar ist. Aber ihr habt ja irgendwie so einen nativen Purpose tatsächlich, weil eure Produkte ja per se wirklich einen Mehrwert stiften. Ne? Ihr müsst da sehr dankbar dann auch letztendlich für die Positionierung.
Ja, also das stimmt. Das macht einen auch, auf Englisch würde man sagen, humble. Ja, da kommt natürlich auch eine Verantwortung mit, die es auch zu beschützen gilt. Weil wenn ich mal rauszoome aus G&D und mal von ganz weit oben drauf schaue, dann ist der Kern von G&D ist Vertrauen. Ja, Vertrauen ist das, was wir unseren Kunden geben und unsere Kunden vertrauen uns, dass wir eben sichere Produkte haben, dass wir sichere Konnektivitäten herstellen und vertrauen uns da auch als Partner in ihren kritischen Infrastrukturen. So, und die Krux an Vertrauen ist, dass es wahnsinnig lange braucht, die aufzubauen und sie ist aber im Nu verspielt. Und dieses Thema, das müssen wir uns echt klar sein, auch nach vorne raus, weil das auch das ist, was uns trägt. Ja? Das Vertrauen unserer Kunden, das Vertrauen unserer Partner, dass wir gemeinsam Wert stiften und Sicherheit liefern. Und dafür müssen wir stehen und das müssen wir uns jeden Tag ins Gedächtnis rufen.
Ja, Last auf den Schultern auf jeden Fall. Was ich mich frage ist,
ich finde es keine Last. Wenn ich dir ins Wort falle, ich finde es gar keine Last. Ich finde das total motivierend. Das ist doch super.
Gar keine Frage, aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Verantwortung. Also es ist beides zugleich, ne? Weil ich meine, du willst weder deine Kunden noch letztendlich die Menschen, die damit umgehen, enttäuschen. Und das ist schon auch für viele gesellschaftliche Werdegänge auch unglaublich wichtig. Aber was ich mich frage ist, kann das ein Grund sein für langsamere Innovationszyklen? Ich will mal erklären, warum ich das bedenke. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Produktvorstand von BMW, der mir sagte, wir haben eine große Herausforderung. Das ist, wenn wir jetzt ein Auto bauen würden, was nicht hundertprozentig wäre, ja, dann geht unsere gesamte Legacy, unsere gesamte Geschichte, diese BMW-Freude am Fahren, kann eben, genau wie du sagtest, innerhalb von Sekunden verpulvert sein. Wenn ein BMW brennt, da spricht die gesamte Presse drüber. Wenn es ein Tesla ist, dann sagt man, naja, ist ja ein Startup und ne, die können ja nicht so weit sein und so weiter und so fort. An sich bauen sie aber genau das gleiche Gut. Ist diese Geschichte, die ihr mit euch tragt, dann eben auch und diese Verantwortung, die ihr lebt, auch eine Verlangsamung von Innovationszyklen, die damit einhergeht? Und weiter gefragt, kann es passieren, dass irgendein Unternehmen, was, sagen wir, wie ein Tesla im Automotive, mit jetzt einer neuen Innovation um die Ecke kommen würde, die eben, was weiß ich, KI first denkt und eben diese Legacy nicht hat, euch links oder rechts überholen?
Also, das waren jetzt zwei, drei Fragen. Ich fange mal hinten an. Na klar kann das passieren. Und umso mehr wir unser Angebot von den physischen Produkten in die digitale Welt überführen, natürlich treffen wir auch neue Wettbewerber. Die haben dann auch andere USPs. Die sind vielleicht auch schneller in der Produktentwicklung. Das ist so. Und deswegen ist die Frage nach den verlangsamten Innovationszyklen so gefährlich, weil die Innovationszyklen, die beschreiben ja nicht wir, wie schnell die sind, sondern der Markt und wie schnell eine Adaption in der skalierten Art und Weise stattfindet. Und da gibt's schon die Gefahr, dass ich auch zu langsam bin. Es gibt in der Innovationswelt die Frage, bin ich zu schnell, zu früh am Markt? Aber es gibt eben auch einen zu langsam. Und deswegen geht's eben um die richtige Geschwindigkeit. Ich nehme mal dein Beispiel Tesla, BMW. Ich glaube, worauf es ankommt, und das ist eben für uns besonders wichtig, es ist in manchen Bereichen wichtig, der Erste zu sein. Es gibt aber auch sowas wie den Second Mover Advantage. Mhm. Ja. Und ich glaube, was da der entscheidende Punkt ist zum Thema Vertrauen, ist insbesondere in schnellen technologischen Feldern. Und wir befinden uns zurzeit in einer sehr schnellen technologischen Zeit. KI und Postquantenkryptographie steht gefühlt vor der Tür, ist Solidität. Also es bringt nichts, nur über die Magie zu sprechen, die man sich theoretisch vorstellen kann und die vielleicht im Kleinen funktionieren, sondern es geht darum, wie kann ich es in einer skalierten Art und Weise denken, wie kann ich skalieren und wie schauen auch Schritte von heute in das Übermorgen aus. Darum geht es ja dann auch am Ende. Und diese Solidität, ich glaube, das ist die Stärke, die wir in der Innovation mitbringen können, dass wir nicht nur über das Übermorgen träumen, sondern eben auch den Weg gemeinsam mit unseren Kunden gestalten können und sozusagen das viel besagte Fleisch an den Knochen bringen. Ja, wir wissen, wo es hingeht und gemeinsam gehen wir den Weg und entwickeln Schritt für Schritt uns weiter.
Bei digitaler Identität kommt dem sogenannten Otto-Normalverbraucher ja oft dieses ganze Thema Kontrolle und fehlende Souveränität so ein bisschen in den Kopf. Wie hat sich deine Haltung zu dem Thema digitale Identität verändert und wie schafft ihr es, das positiv auch aufzuladen für den Verbraucher?
Da muss ich sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Zukunftsthema, das Thema der digitalen Identitäten. Erstmal müssen wir schauen, was hat denn eigentlich alles eine Identität? Und geht natürlich der erste Blick erst auf uns online los, aber auch ganz allgemein als Mensch. Ich habe einen Pass und dann gibt es irgendwann vielleicht den digitalen Zwilling eines Pass und das ist dann mein Personalausweis in einem Wallet. Schon angesprochen, online haben wir alle ganz viele verschiedene digitale Identitäten in unseren Online-Accounts, Social Media. Wir melden uns mit unserer E-Mail-Adresse an. Und das ist dann schon interessant, weil man die Frage stellen kann, wie ist das eigentlich geschützt? Ja, und wie halte ich meine digitale Identität sicher? Wenn ich das aber weiter treibe, den Gedanken der digitalen Identitäten und mal auf einen anderen Bereich schaue, nämlich der IoT, ja, da geht es auch um physische Dinge. Also ein Container, der einen Tracker von uns hat, auch der hat eine eindeutige Identität und die braucht er auch, damit ich ihn identifizieren kann. Also auch Dinge brauchen Identitäten. Und wenn ich jetzt noch weiter schaue, den Gedanken nehme und in die KI-Zeit schaue, und wir zurzeit über Agenten sprechen. Und ein Agent, der in deinem Namen Aktionen ausführt und ein Agent, der in meinem Namen Aktionen ausführt, auch der braucht zukünftig eine eindeutige Identität, damit klar ist, wo er herkommt, ja, welchen Auftrag er hat, was er darf und was er auch nicht darf. Und deswegen ist dieses Thema der digitalen Identität ein enorm wichtiges Zukunftsthema und eben auch ein Enabler für ganz andere Themenbereiche wie das Thema des digitalen Bezahlens. Wenn ich digital bezahle, muss auch klar sein, dass ich bin in der digitalen Welt. Damit brauche ich eine digitale Identität, um eben auch digitalen bezahlen zu können. Großes Thema und ich freue mich richtig drauf, was da so passieren wird in den nächsten Jahren.
Würdest du sagen, dass die Herausforderung in dem Bereich nicht die Technologie, sondern vor allem das Vertrauen ist?
Sagen wir so, das Vertrauen ist ein elementarer Bestandteil, wenn ich der Identität, die mir gegenüber ist und ob es sozusagen die physische ist oder die digitale. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann tue ich mich natürlich auch schwer, in der digitalen Welt zu interagieren. Die Technologie kann helfen, dieses Vertrauen herzustellen. Ja, und da gibt es technologische Lösungen dafür, eben digitale Identitäten zu validieren in einem Prozess. Es gibt Technologien, die digitale Identitäten schützen. Also wenn ich an meine eigenen Daten denke, die auch Teil meiner digitalen Identität sind, den Schutz derer sicherzustellen, gibt natürlich auch Vertrauen. Also insofern ist das eine der Weg zum anderen, aber eben Vertrauen ist ein elementares Bestandteil, damit es auch funktionieren kann.
Okay. Wenn du jetzt mal 15 oder 20 Jahre vielleicht nach vorne schaust zum Thema Geld oder Identität und Vertrauen, wird uns irgendwas überraschen?
Auch ganz viel hoffentlich. Und es ist doch schön, da kommt die intrinsische Neugierde in mich durch, dass wir doch jeden Tag hoffentlich überrascht werden mit neuen Erkenntnissen. Aber ich glaube, deine Frage ging in eine andere Richtung. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die uns überraschen werden. Und eine Teil der Antwort überrascht hoffentlich dich auch, nämlich, dass altgeglaubte Themen es doch auch immer noch gibt und sie auch immer noch eine Relevanz haben.
Ja.
Ganz häufig denkt man, oh, das wird es morgen nicht mehr geben. Und es wird irgendwie alles digital sein. Das glaube ich nicht. Es werden ganz viele Dinge, die wir heute haben, auch morgen noch da sein, haben wir gesprochen über das Bargeld. Das wird es in 10 Jahren immer noch geben. Auch einen physischen Pass, bin ich der festen Überzeugung, den wird es auch noch geben, obwohl wir gerade sehr stark über digitale Identitäten gesprochen haben. Also sprich, alte Infrastruktur, in Anführungszeichen, die wird es auch zukünftig noch geben. Und die Integration mit den neuen Themen, die wird total spannend sein, weil die macht dann das Ökosystem rund. Und ich glaube, auf der technologischen Seite werden wir überrascht sein, wie stark AI dann wirklich Einzug gehalten hat, insbesondere wenn ich über die agentische KI nachdenke. Weil was da gerade passiert, ist die Mensch-Technologie, Mensch-Maschine-Schnittstelle verändert sich. Die Beziehung wird eine andere, weil eben durch KI eine gewisse Humanisierung der Technologie stattfindet. Maschinen haben gelernt, unsere Sprache zu sprechen. Und wenn man den Gedanken mal wirklich 10 Jahre weiterdenkt, dann ist die Interaktion mit Technologie, mit Maschinen eine ganz andere. Und ich glaube, dass die Geschwindigkeit, in der das passiert, so schnell gehen wird, dass wir da jeden Tag und auf jeden Fall aber in 10 Jahren noch viele Überraschungen erleben werden.
Ein wunderbares Statement und ein Aufruf vom Chief Digital Officer letztendlich ja für analoge und digitale Systeme in der Kombination, finde ich hochspannend. Und ich glaube, das ist auch das, was ich immer wieder erlebe, wenn wir auch Führungskräfte in diesem digitalen Bereich auch sprechen, dass sie zu sehr enthusiastisch mit dem Digitalen umgehen und auch oft mal vergessen, dass es eben auch eine analoge Welt gibt und genau die Zusammenarbeit so wichtig ist. Insofern, glaube ich, war das ein sensationell gutes Statement und macht sicherlich viele Leute nochmal nachdenklich. Und ich hoffe auch auf viele Überraschungen in den nächsten Jahren. Insofern, vielen Dank, Gabriel, für das spannende Gespräch, ja, über deinen und euren Beitrag zur Digitalisierung der Gesellschaft und zu den ganzen Sicherheitssystemen, die ihr macht. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Spotlight mal auf G&D setzen können. Ein Unternehmen, was stark im Hintergrund agiert, aber doch so wichtig in unserem täglichen Leben ist. Insofern vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank für die Unterhaltung. Und wie gesagt, zusammenfassend, ich bin ein großer Freund davon, dass wir Technologie und die menschlichen Werte gleichzeitig weiterentwickeln. Wie Digital is the Human ist da immer so ein Credo bei mir. Und ich hoffe, dass ich ein paar der Gedanken heute rüberbringen konnte.
Nicht nur rüberbringen, man nimmt sie dir auch ab. Die Authentizität würde ich auf jeden Fall dir anerkennen. Das ist wichtig, weil diesen Spruch hört man oft, aber ist nicht immer ernst gemeint. Ich glaube, das kam sehr, sehr gut rüber. Insofern vielen Dank dafür. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf den Webseiten von Dining & 514 sowie natürlich auf den favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links kommen wie immer in die Shownotes und ansonsten gehen wir mit dieser Folge jetzt in die Sommerpause bis Ende September und wünschen euch allen eine entspannte Sommerzeit. Ja, mehr Frieden, weniger geopolitische Überraschungen, hoffen wir uns auch ein bisschen im Sommer. Vielleicht nicht ganz so heiße Tage wie momentan und ansonsten, ja, hört unbedingt nochmal in ältere Folgen rein, die ihr noch nicht kennt. Ein paar haben wir heute ja auch erwähnt. Wir sehen, wie stark dann doch immer alles wieder zusammenspielt und ja, manche sind heute aktueller als zu dem Zeitpunkt, als wir sie aufgenommen haben. Insofern, macht es gut und tschüss.
Auf Wiedersehen und vielen Dank.